Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Wenn es eine innere Bewusstseinsentwicklung gibt, dann gibt es höchstwahrscheinlich auch eine äußere Bewusstseinsentwicklung. Und genau dafür treffen wir uns heute im zweiten Teil mit Marco Lorenzo. Er nimmt uns mit auf die Reise und auf die Möglichkeiten, die uns offen stehen, wenn wir uns mit unserem Bewusstsein beschäftigen und welche Möglichkeiten es da gibt, um da einfach mehr dazuzulernen. Ich wünsche euch nun viel Spaß, viel Freude beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Marco, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
Hallo und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir.
Ja, es ist mein Vergnügen, dass du hier bist bei uns. Und wir haben ja im ersten Teil über die innere Arbeit mit dem Bewusstsein gesprochen. Und du hast auch erwähnt, ja, es gibt ja auch das Äußere. Jetzt denke ich im ersten Moment, vielleicht ist der Verstand oder irgendeines der Programme, ja, Äußere, das ist jetzt... Was soll das Äußere jetzt uns beeinflussen? Was gibt es da überhaupt? Wir müssen doch im Inneren an uns arbeiten. Erklär uns doch mal genau, was du mit dem Äußeren meinst.
Genau, also Bewusstseinsarbeit selber ist ja ein Zusammenspiel zwischen der inneren und äußeren Welt. Ja? Das heißt, der Mensch ist ja jemand, der ja in zwei Welten lebt. Die Realität wird erschaffen auf Basis von zwei Welten gleichzeitig. Und zwar durch die äußere Welt, in der wir uns befinden. Ja, so wenn ja, Politik, Arbeit und kein anderes gehört zu unserer Welt. Viele glauben, das ist die einzige Welt. Aber es gibt noch die innere Welt. Also das, was wir im letzten Video besprochen haben, die inneren Zustände, die inneren Programme und was da noch dazu gehört. Und die äußere Welt prasselt in die innere Welt, geht durch diese innere Welt als Filter und gibt dann deine Reaktionen in die äußere Welt. Und dadurch wird die äußere Welt verändert sich und basiert auf dem Zustand des Resultates der inneren Welt. Also ist deine innere Welt ein Erleuchtungszustand und du bist in der puren Glückseligkeit, dann wirst du merken, wie die äußere Welt das Paradies für dich ist in jedem Moment und in jedem Tag. Bist du passiv-depressiv, dann wirst du in der Hölle landen und du wirst dich jeden Tag auch so fühlen. Ja? Und das heißt, es ist ein Zusammenspiel zwischen diesen zwei Welten. Und mein Weg zum Beispiel mit der Bewusstseinsarbeit ging nicht, wie man denkt, über die innere Welt in die äußere Welt, sondern über die äußere Welt in die innere Welt und dann wieder zurück zur äußeren Welt. Und das loopt sich, das ist wie so ein Ping-Pong. Und bei mir fing das an mit erweiterten Bewusstseinszuständen. Was bedeutet das genau? Ich habe viel gelesen, wie du wusstest, also äußere Welt. Ich habe viel gelesen und gelesen und immer nach ein paar tausend Büchern dachte ich mir so, wenn ich klug bin, dann höre ich auf, einfach nur Bücher zu lesen. Ich konnte verdammt schnell lesen. Sondern ich fange an, mir die Frage zu stellen, welche Bücher sind denn sinnvoller zu lesen? Und da ich damals viel zu tun hatte, wusste ich muss Bücher lesen, die mich produktiver machen und die mich klarer machen. Die mich ein bisschen effektiver machen. Ja. Und dann dachte ich mir so, wenn ich Bücher lese, vielleicht gibt es jemanden, der viel gelesen hat. Der hat sich ja Bücher geschrieben. Wenn ich seine Bücher lese, spare ich mir die ganzen Bücher, die er gelesen hat. Und da gab es tatsächlich jemanden, der Osho, der hat 156.000 Bücher gelesen. Und der hat auch viele geschrieben. Und ich dachte mir so, wenn ich seine Bücher lese, dann spare ich mir verdammt viel Lesen.
Und, ist das so eingetreten?
Nee. Also ja und nein, ich habe seine Bücher gelesen, bin dann ziemlich schnell in die Spiritualität damit gekommen, aber noch nicht dort, wo ich gedacht habe zu landen. Und dann dachte ich mir so, nee, bringt auch nichts. Dann ging es im letzten Buch, was ich von ihm gelesen habe, dem Book of Secrets, um Meditation, also 112 Meditationstechniken. Und da wurde erklärt, das, was du suchst im Außen, findest du nicht im Außen, das findest du in dir. Also meditiere. Und hier sind 112 Techniken und finde eine raus und so weiter. Ich habe die probiert, hat bei mir nicht funktioniert, muss ich zugeben. Und ich habe es dann immer sein lassen. Also ich habe meditiert, habe meine Augen zugemacht, nichts passiert. Und dachte mir so, ja, Augen zu machen kann ich, wenn ich schlafe. Am Tag habe ich keine Zeit dafür. Deswegen bringt Meditation nichts. Das war halt mein Programm, das gesagt hat, du hast keine Zeit für so einen Scheiß. Ja? Weil es bringt da nichts. Ja? Also ich wollte sofort Ergebnisse sehen. Ja? Und dann habe ich das sein lassen. Und dann habe ich wieder weitergelesen, andere Bücher. Und eines Tages, und das war der Tag meiner Erleuchtung, würde ich sagen, habe ich ein anderes Buch bekommen. Das nennt sich Self-Control von Dr. Kelly McGonigal. Auf Deutsch heißt das Buch Bergauf mit Rückenwind. Das ist so ein Buch über Willenskraft und so. Und ich habe das gelesen und am letzten Drittel des Buches war eine Meditationstechnik. Und ich dachte mir schon, soll ich das Kapitel jetzt auslassen? Weil Meditation bringt ja bei mir nichts.
Ich habe schon 112 kennengelernt.
Ja, genau. Aber die war so einfach, dass ich mir gedacht habe, das kann ich auch noch machen. Die Minute, die gönne ich mir.
Okay.
Und die war so, dass man die Augen zumacht und man denkt ein, beim Ausatmen denkt man aus. Das war's. Und ich habe das gemacht. Moment.
Nochmal.
Also du schließt deine Augen, atmest ein und denkst dabei ein. Und beim Ausatmen denkst du aus. Und beim Einatmen wieder ein und aus. Und so denkst du die ganze Zeit ein, aus. Das ist super. Es war so einfach. Und ich habe damit meditiert. Und ich dachte,
wie, du hattest kein Mantra?
Das war so ein Ein-Aus-Mantra. Ne? Und das war so meine erste richtige Meditation. Ich habe gefühlt eine Minute meditiert und schaue dann auf die Uhr, war eine Stunde und ich war in so einem Energiezustand, so was ich noch nie erlebt. Ja? Als ob ich 3 Tage durchgeschlafen hätte. So viel Power habe ich gehabt und dachte mir so, Alter, jetzt habe ich durch dieses Ein-Aus mein Verstand einfach deaktiviert. Eine Stunde.
Ja. Ja.
Und jetzt habe ich Energie, weil der Verstand meine Energie nicht verbraucht hat. Also wie so ein Damm, du fährst hoch und das Wasser staut sich, jetzt habe ich Energieüberschuss. Und das war für mich so der Startschuss in die wirkliche Spiritualitätsarbeit. Davor war es Theorie, kann ich ehrlich zugeben, nett, aber bringt nichts. Ja, es ist nett, aber es ist halt super, bringt aber nichts, weil du musst es erleben. Und nur erleben führt zu einer wahren Veränderung. Ne? Das andere führt zu leichten, interessant, aber dein Verstand wird daraus neue Sachen bilden. Also es bringt nicht viel. Erleben heißt, wow, jetzt kann ich loslassen. Oder verstehen. Oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann, durch diese eine Erfahrung wurde ich süchtig nach Meditation. Weil es mir halt, wenn ich gedacht habe, wenn ich in so einer kurzen Zeit so viel Energie aufbaue, wie optimiere ich das Ganze? Und dann habe ich angefangen zu meditieren. Und wie du dir schon denken kannst, ich bin so ein Typ, der macht das hardcore-mäßig intensiv. Das heißt, ich habe ein Forschungslabor aufgebaut. So kam ich dann später auch zu Frequenzen. Also wirklich krankenhausreif mit EEG-Equipment und Faradayschen Käfig. Und also wirklich das komplette Bipapo an Bewusstseinsforschung und Equipment, was man sich sonst so vorstellen kann. Und habe dann meditiert. Viel meditiert. Also wirklich die ersten 2 Jahre 6 Stunden am Tag.
Wahnsinn.
Ist gar nicht so schwer, hört sich nur so viel an, aber wenn man vorm Schlafen gehen 2 Stunden früh ins Bett geht, in der Früh 2 Stunden früh aufsteht, meditiert, hat man schon 4. Und dann hat man nur noch 2 Stunden, die man am Tag verteilt, das ist überhaupt keine Kunst. Ja? Das ist ohne Probleme 6 Stunden am Tag meditiert.
Ganz, ganz kurz, praktisch gesehen, hast du dann ein spezielles Kissen, wo du dich im Schneidersitz reinsetzt, setzt du dich in den Stuhl rein, machst du dir Kopfhörer drauf, ganz banal, praktisch mal kurz gefragt.
Oh, ich habe alles probiert. Alles, was man sich vorstellen kann, wirklich alles. Ja. Mittlerweile ist es einfach nur Schneidersitz und Hände und Orobax und Schlafmaske. Das ist meine Standardmeditation.
Wie hältst du die Hände, wenn ich?
In der Regel so, ja.
Okay.
Also ganz simpel. Aber ich habe dann mittlerweile viele Techniken entwickelt, die wirklich zu krassen Zuständen führen, wo ich versprechen kann, nach 3 Tagen, wenn man das macht, bist du bei anderer. Und du wirst das merken. Ja. Aber zu dem können wir noch zu sprechen kommen. In jedem Fall habe ich dann meditiert, ziemlich viel meditiert und habe dann erste Ergebnisse gesehen, weil ich war ja damals Datenforensiker und das heißt, mein Verstand war doch aktiv, aber durch den krassen Verstand konnte ich den Verstand nutzen, um das, was ich gerade geschehe, zu kontrollieren irgendwie und zu erleben. Das heißt, ich habe etwas gespürt, habe gewusst, was ist das? Und dann bin ich aus der Meditation raus, habe das aufgeschrieben und habe dann immer mehr und so weiter. Und so habe ich dann irgendwann so viel meditiert, dass ich gelernt habe, mich selbst in einen tiefen Zustand zu bringen. Und dann kam mein Schlüsselsatz, den ich immer predige auf YouTube. Der Schlüsselsatz heißt, du musst nicht viel meditieren, also es hat nichts mit der Länge zu tun, wie lange du meditierst und wie viel du meditierst, sondern das Ergebnis hat nur was damit zu tun, wie schnell du lernst, in einer kurzen Zeit tief zu kommen. Das bedeutet, die Kunst beim Meditieren ist es, zu lernen, so schnell als möglich in Alpha, Theta, Delta und später, wenn man krass drauf ist, in Epsilon zu kommen von den Gehirnwellen. Weil dann erlebst du Dinge, wo man sich denkt, alter Schwede, da kommen wir her. Ja? Und ich habe das gelernt, habe dann auch ein Buch geschrieben drüber, das nennt sich Deep Meditation. Und da habe ich diese 7 Zustände, die man durchläuft, während man meditiert, sehr detailliert beschrieben und ganz ausführlich, was passiert, in welchem Zustand und wie kommt man in den nächsten hinein. Das war auf jeden Fall eine Hilfe für viele Leute. Viele haben das gelesen und haben mir gesagt, sie meditieren seit 10, 20 Jahren und durch das Buch haben sie verstanden, sie kommen erst in Stage 2 von 7. Mhm. Und das ist das, wo ich am Anfang gesagt habe, ich gebe mich nicht mit, ich schließe meine Augen und danach fühle ich mich ein bisschen besser zufrieden. Wenn das passiert, dann interessiert es mich nicht, weil ich was anderes zu tun mit meiner Zeit. Und ich habe halt Methoden entwickelt, wie man wirklich sich selbst in diesen Zustand bringt, dass man sich, und das ist die erste Phase, ist immer, dass man lernt, seinen Zustand, also sich zu entkoppeln vom Körper. Das heißt, so krasse Entspannungstechniken zu lernen, dass man in der Meditationshaltung innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten nicht mehr weißt, ob du sitzt oder ob du liegst oder wo deine Hände sind, weil du deine Hände nicht mehr spürst. Ja, das heißt, eine Entspannung aufzubauen, dass du einfach meditierst, aber keine Kopplung mehr mit deinem Körper hast. Und das ist wichtig. Ich habe hier ein Bild für dich, das zeigt, wie das Ganze dann im EEG aussieht. Ich suche das mal kurz raus.
Ja, man kann ja wirklich diese Gehirnwellen messen. Ne? Das genau. Ist ja.
Wir haben hier Alpha, Theta und Delta. Also wenn ich gut meditiere, dann habe ich hier Delta-Meditation. Das heißt, das ist schon gut, dahin zu kommen. Ne? Aber wenn man seinen Körper loslässt und seinen kritischen Verstand loslässt, dann sieht es so aus.
Okay, ja.
Passiert was anderes. Ne? Und das ist so dieses, also die erste Phase von der tiefen Meditation ist Körper entkoppeln. Dann meditierst du und du bist nur noch Bewusstsein. Aber das Bewusstsein hat noch einen Verstand. Und du bist noch dein Verstand. Und wir haben im letzten Video noch viel darüber geredet, über den kritischen Verstand, der aktiv ist und der irgendwas tut. Aber wenn du deinen Körper losgelassen hast, dann musst du lernen, also musst nicht, aber man kann lernen, sich vom Verstand zu entkoppeln und in das Bewusstsein einzutreten. Und dann merkt man im EEG, dann ist eine Linie, als ob du tot bist. Nicht mal im Schlaf hat man so einen. Das heißt, du entkoppelst dich wirklich vom Körper und vom Verstand und gehst in den Zustand des Bewusstseins. Und dann fängt aus meiner Sicht Meditation an. Dann erst. Weil das nennt man dann in der Hypnose der somnambulare Bewusstseinszustand. Also entkoppelt vom Körper und entkoppelt vom kritischen Verstand führt dich in einen ganz speziellen Zwischenzustand. Und dieser Zwischenzustand ist ja, der Zustand des reinen Seins. Ja, viele meditieren und sagen so, geh in die Perspektive des Beobachters. Und dann geh in die Perspektive des Beobachters. Und dann geh in den Beobachter vom Beobachter des Beobachters. Das ist zwar nett, aber das ist immer noch die Perspektive des Egos. Das steht fast in jedem Meditationsbuch. Aber es ist immer noch das ist so wie, du gehst in eine Etage, zweite Etage, dritte Etage, vierte Etage, dann bist du in der vierten Etage, aber du bist immer noch in einem Stockwerk. Du bist immer noch im Haus. Und solange du in dein Haus bist und der Beobachter von innen Beobachter des innen Beobachters bist, bist du noch Beobachter. Das heißt, du bist noch nicht das Sein. Das Sein braucht das nicht mehr, jemanden zu beobachten. Das heißt, wieder zurück. Und nicht mehr die Methode zu machen, etwas tun zu müssen, um irgendwo hinzukommen, etwas loszulassen, um irgendwo anders zu sein, sondern was ganz anderes tun. Und zwar funktioniert das sehr simpel, und zwar, du meditierst, und wenn man die Augen zumacht, dann sieht man ja dieses Schwarze, dieses, wo Pünktchen abgehen und so weiter. Ich nenne es Infinity, der Infinity Room, weil der Raum hat keinen Anfang und kein Ende. Der Raum hat keine Farben, aber doch irgendwie alle Farben. Somit ist der Raum, den wir sehen, wenn wir die Augen zumachen, Gott. Es ist eigentlich die Manifestation von dem, was es, was wirklich ist und welches sich selbst durch deine Augen sieht. Und deswegen siehst du, wenn du deine Augen zumachst, die Unendlichkeit. Weil du bist die Unendlichkeit. Das heißt, wir sehen uns selbst an, wenn wir die Augen zumachen. Und beim Meditieren ist es so, dass die meisten irgendwas tun wollen. Und wer will was tun? Der Verstand. Und deswegen haben wir im letzten Video viel über das Identifizieren gesprochen. Weil es ist der Schlüssel, um tiefe Zustände zu erleben, die das, was alles in der Theorie über Bewusstsein erfahren lassen. Das heißt, man schließt seine Augen. Wenn man Hilfe braucht, dann lernen wir zuerst so Körper entkoppeln, dann Verstand entkoppeln. Aber es geht auch einfacher, indem man einfach die Augen zumacht und sich anfängt, mit diesem unendlich großen Raum zu identifizieren. Weil dann wechselt man das Gebäude. Man geht raus aus diesem Haus, indem man einfach seine Identifikation verschiebt in die Infinity hinein. Und an dem Punkt, wenn man es geschafft hat, sein Bewusstsein zu über 50% zu verschieben, eins zu werden mit diesem unendlichen Raum, kommt man rauf, dass man, solange man noch auf diesem Weg ist, dass alles, was geschieht, geschehen darf. Es bedarf nichts loszulassen, es bedarf nicht den Körper zu entspannen, es bedarf einfach nur zu sein, weil es schon ist. Und wenn man dieses Gefühl hat, wow, ich werde eins mit der Unendlichkeit. Was tut die Unendlichkeit? Das ist nichts anderes wie ein Sturm. Ja? Ich kann dazu was aus dem Buch vorlesen. Das passt nämlich sehr gut hier rein. Das ist interessant. Ja, genau, hier. Der Mensch ist das Synonym, also ich sage ja im letzten Video viel über den Spiegel gesprochen.
Ja.
Und ich habe ja über das Thema gesprochen, dass wir in jedem Moment uns selbst vollkommen spiegeln. Ja? Und wenn der Mensch schläft, also wir gehen in der Nacht ins Bett und schlafen, wir werden unbewusst und erleben irgendwelche Dinge. Es ist ein Naturgesetz, dass das Bewusstsein sich selbst, das, was in welchem Zustand es ist, widerspiegeln muss, damit es in jedem Augenblick weiß, was ist gerade in mir los. Ja? Und wenn der Mensch schläft und im Schlaf unbewusst wird, sein Bewusstsein verliert und träumt, ist es das Zeichen dafür, dass du im Wachzustand träumst, dass du im Wachzustand nicht bewusst bist. Und wenn wir uns die letzten 12 Systeme angeschaut haben vom ersten Video, ja, wenn wir uns die Filtersysteme ansehen, dann verdammt nochmal, wir träumen. Weil der Pilot träumt und die Kinder übernehmen das Cockpit. Ja?
Ja.
Und der Mensch schläft in der Nacht, weil er am Tag schläft. Bist du am Tag vollkommen klar und vollkommen bei höchstem Bewusstsein, gibt es keinen Schlaf mehr. Weil Bewusstsein kann nicht schlafen. Weil du dir so bewusst bist, dass ja Schlaf eine Illusion ist. Das Bewusstsein nicht ausgelöscht werden kann. Es kann nicht sterben. Es ist sich immer in jedem Moment vollkommen klar, vollkommen bewusst und erlebt den einen Moment von einem Moment zum nächsten und drückt sich darin aus. Und da Infinity alles ist, also dieser Niemand, Jedermann und alle ist, hat er aufgeschrieben, weißt du, wie schön es ist zu schlafen? Deswegen schläft ihr. Denn um mich herum tobt es so sehr. Es ist wahrlich ein Feuerwerk. Ja, ich bin dieses Feuerwerk. Ich bin das Feuerwerk deines Lebens, unseres Lebens. Wir toben und tanzen die ganze Zeit. Durch dich kann ich es nun auch beschreiben. Unser Körper, unser Sein, das Selbst. Ich staune, es ist ein Spiegel meiner selbst. Wenn du reinblickst, wen hast du erwartet? Also wenn wir in die Welt blicken, wen glaubst du zu sehen? Nicht ihn, wenn der entkoppelt ist von dir, sondern dich selbst in jedem Moment. Und deswegen ist, finde ich, Schlaf etwas, was sehr viel über uns Menschen sagt. Und als ich mir dessen bewusst wurde, wusste ich, unbewusstes Träumen macht dich am Tag unbewusst oder zeigt davon, dass du am Tag nicht bei Verstand bist oder erst recht bei Verstand bist. Mhm. Das heißt, ich wollte lernen, was passiert, wenn ich in der Nacht, wenn ich mein Bewusstsein verliere, wach bin. Und das geschieht von selber, wenn man lernt, in der Meditation einfach bewusst zu werden. Ja, und deswegen durch diese viele Meditationspraxis bin ich dann immer auf luzide Träume gekommen, auf außerkörperliche Erfahrungen und das hat mich so fasziniert, weil es mich erinnert hat an die Kindheit, an die ganzen Zustände, die ich als Kind hatte, so wie viele andere auch. Und ich wusste, das ist doch das Natürlichste, weil es seit meiner Geburt und das Normalste war, den Körper zu verlassen und immer bewusst in andere Welten zu gehen und sich dort zu erfahren und auszudrücken. Und wenn es Zeit ist, dann springst du in deinen Körper und dann bist du wieder da. Ja? Bist du in einer anderen Welt. Lies halt gerade ein anderes Buch auf der anderen Seite. Ne?
Welche Welten sind das denn, die man dann besucht? Also gibt es die Namen? Gibt es da besondere Bewohner? Sind das einfach nur andere Farben, die man sieht? Reist man da wirklich hin wie in so einem kleinen Raumschiff oder?
Es ist, die Antwort darauf ist einfach und kurz. Es ist immer individuell und immer anders. Ne? Mhm. Aber es gibt einen gewissen Fahrplan. Es gibt ein gewisses Konstrukt im Jenseits. Ich nenne das die 50 Jenseits-Ebenen. Ich habe sogar neulich ein Seminar darüber gemacht. Das haben wir aufgezeichnet in der Meditation Academy, wo wir einen ganzen Tag über diese Ebene gesprochen haben. Was passiert in der ersten Ebene, zweiten, dritten, vierten, fünften, bis hin zur 50. Ebene oder 49. Es ist ja Konstrukt mit 7x7 Ebenen, mit 7x7 Dimensionen. Und in jede gibt es unendliche Welten zum Ausdruck. Aber jede Welt hat eine andere Einstellung und Konfiguration. Und je höher, desto bewusster und klarer und kreativer und lichtvoller und mehr Liebe. Und je tiefer, desto mehr Wut, Hass, Zorn, Scham und Co. ist verankert und materialisiert in den Zuständen der Ebenen. Und somit ist das ganze Bewusstsein, das ganze Jenseits selbst nichts anderes wie ein Konstrukt aus vielen Welten, welche Bewusstseinszustand materialisiert haben. Und in den Zustand, in dem du dich befindest, in dem darfst du dich gerade erfahren. Das heißt, wenn wir sterben und wir sind im totalen Erleuchtungszustand, dann kommen wir in eine hohe Welt. Sind wir im typischen menschlichen Bewusstsein und fühlen uns normal oder depressiv oder schlecht, dann kommen wir in eine mittlere oder eine untere Welt. Und dort werden wir dann wieder inkarnieren und kommen dann in diese Welt. Ne? Und dann spielt sich das Spiel so lange, bis wir erkennen, worum es eigentlich geht in diesem ganzen Spiel, mehr zu lieben. Und deswegen ist im großen Mysterium das letzte Kapitel, wie du lernst zu lieben und noch mehr zu lieben und noch mehr zu lieben, damit du dich hocharbeitest und dann entkoppelst von diesem System, welches dich festhält. Ja? Ich werde später zu sprechen kommen auf deine Frage, wie die Welten aussehen, was ist dort, aber wenn wir noch ein bisschen bei der Einführung sind in das Thema, wie kommen wir dahin?
Ja, gerne.
Auf jeden Fall, Meditation ist ein Weg. Ein anderer Weg ist zu lernen, einzuschlafen und dabei wach zu bleiben. Das nennt sich dann typische außerkörperliche Erfahrung. Ein anderer Weg ist, wo wir lernen, uns im Traum bewusst zu werden und dann in den luziden Traum hineinkommen und aus diesem Zustand heraus Bewusstheit zu kreieren und dann von da aus die andere Welt zu erkunden. Ein anderer Weg ist zum Beispiel durch psychedelische Substanzen, DMT, LSD, Psilocybin, keine Ahnung, da gibt es ja etliche, wo man durch Substanzen im Wachzustand sich in diese Ebenen bringt, in diese Zustände. Gibt es halt viele Wege der äußeren Bewusstseinsarbeit oder Entwicklung. Ich persönlich bevorzuge den Weg der Meditation oder den Weg des Bewusstwerdens am Tag oder der Nacht. Auf jeden Fall kann man halt lernen, Körper zu entkoppeln, und dann gibt es einen Zustand, wenn man in diesem Sein ist, also wenn man sich identifiziert mit dieser Infinity. Man kann über den Estelle State in diesen Zustand hineinkommen. Das ist der tiefste hypnotische Zustand. Das ist der Zustand, den Chirurgen damals verwendet haben, um Amputationen durchzuführen, wenn das Narkosemittel nicht gewirkt hat oder wenn du eine Allergie dagegen hattest oder eine Unverträglichkeit. Dann haben die dich mit Hypnose in einen Zustand gebracht, dass du klar warst. Aber man konnte deine Hand abschneiden und du wusstest, sie wird gerade abgeschnitten, aber du spürst keinen Schmerz und du bist entkoppelt vom Körper. Also du bist klar und erlebst das komplett, aber man kann Herzamputation, also echt krass, und Estelle State nennt sich das. Und man kann über den Estelle State lernen, auch in diesen Infinity-Zustand zu kommen, weil jeder hat seinen eigenen Weg. Bei mir war es der Weg über Estelle State. Und dann vom Estelle State sozusagen in die Infinity hineinzukommen und dann sich damit zu identifizieren. Und in diesem Zustand der Infinity, des Infinity-Seins, ist es nicht mehr so, dass du jemanden beobachtest, der gerade jemanden beobachtet und meditiert dabei, sondern du bist alles. Du bist das Haus, du bist der Beobachter, der Erste, der Zweite, der Dritte, der Unendliche, der Oberste. Und du bist das Haus, du bist der Spiegel, du bist die Wand, du bist der Stuhl, du bist der gerade meditiert, du bist der Verstand, der gerade irgendwelche Gedanken hat, warum man nicht meditieren kann. Man fängt an, sich mit allem zu identifizieren, weil man von allem loslässt. Und somit geht das Identifikationsspektrum einfach in die Wahrheit. Du bist der Niemand, der sich durch alle und alles erfährt. Und dann meditierst du und auf einmal bist du diese Einheit. Und aus dieser Einheit heraus hast du viele Möglichkeiten, dich zu erfahren, wer und was du willst, sein kannst. Also du kannst in andere Welten gehen, du kannst in außerkörperliche Zustände gehen, in Transzendenzerfahrungen, in jedem möglichen Zustand, den man so erleben kann. Und ich habe da verdammt viel erlebt. Mein YouTube-Kanal ist voll mit Erfahrungsberichten. Ich glaube, ich bin sogar der YouTuber auf dem ganzen Planeten mit den krassesten, mit den meisten Erfahrungen, was das angeht. Das ist, glaube ich, das, was mein Kanal auszeichnet. Und Erfahrungen zu machen in anderen Welten, in anderen Zuständen, macht dich wiederum zu einem anderen Menschen. Mhm. Weil der normale Mensch hat halt seine Identifikation mit Markus, ja, lebt als Markus, macht seine Arbeit, schlafen, ins Klo gehen und essen und ein bisschen Urlaub. Und stirbt aus derselben Mensch, hat sich vom Zustand kaum verändert, ist in der Regel beim Tod so ziemlich die meiste Zeit dieselbe Person gewesen. Vielleicht ein bisschen Up and Downs, vielleicht ein bisschen bewusster, ein bisschen unbewusster, aber im Grunde ist er eben noch ein Mensch. Ja? Aber wenn man halt lernt, jede Nacht seinen Körper zu verlassen und in andere Welten zu gehen, dann wirst du ab der tausendsten Erfahrung dich nicht mehr als Mensch identifizieren, sondern als ein Bewusstsein, welches durch Raum und Zeit die ganze Zeit wandert und verdammt viele Erfahrungen macht. Im Grunde kann man sagen, wenn wir sterben mit 80, dann haben wir 30 Jahre lang unseres Lebens verpennt. Mehr als 30 Jahre. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit nicht 80, wir sind 50. Ja? Weil du hast 30 Jahre Erfahrungen nicht gemacht. Wenn du aber in diesen 30 Jahren bewusst bist und klar bist, oder sagen wir mal, du fängst an, den Spiegel, also die Taschenlampe auf dich selbst zu richten und an deiner Psyche zu arbeiten und keine Ahnung was alles, und noch externe Bewusstseinserweiterung machst, dann kommt man schnell drauf, ich bin nicht dieses Individuum, welches ich immer glaubte zu sein. Und so koppelst du ein anderes Wesen, welches du wirklich bist, an, weil es dich auszeichnet durch deine Erfahrungen. Ja? Und fängst an, das auszudrücken und das in die Welt zu tragen, weil es das Resultat deiner Erfahrungen ist, die du bisher gemacht hast. Ja? Und so wird diese Blume einfach ein bisschen größer. Was nicht heißt, dass sie was Besseres ist, ja, sondern sie ist nur wie in einem Wald ein größerer Baum. Ja? Sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Aber worum es wirklich geht, ist, du kannst noch so groß sein, du kannst noch so schön sein. Es geht darum, wie sehr du lieben kannst. Denn das ist das, wo das Licht leuchtet. Das ist das, wo alle hinwollen. Denn das ist der Kern der Existenz. Die ultimativste Liebe, die erkannt hat, wow, das fühlt sich so gut an, ich will das sein. Und dann wurde ich es. Und dann ist das Leben der Ausdruck dessen, zu lernen, wie man noch mehr Liebe integrieren kann. Weil Liebe ist etwas, was Raum durchbricht, was Zeit durchbricht. Du kannst Menschen lieben, die tot sind. Es ist das, was alles erschafft und alles heilt. Also es ist eigentlich alles. Also man kann sagen, wenn man Gott irgendwie ausdrücken würde, einen Wort, dann ist es Liebe. Ja? Und wenn das ist, dann ist es nichts anderes, wenn wir uns jetzt nicht in der Liebe fühlen, unsere Aufgabe zu lernen, wie wir dahin kommen. Warum lieben wir nicht? Und warum lieben wir nicht so stark? Weil in anderen Welten gehst du hin, du denkst, du bist der Supermensch, ne? Du liebst, ne? Aber von Kilometern spürst du, wie die dich lieben, obwohl die dich mal sehen. Ja? Dann fühlt man sich nicht wie so ein Mensch, der Astrales hat, sondern wie so eine kleine Ratte, die gerade das Licht der Welt erblickt hat und nicht keine Ahnung von Liebe hat. Ja? So fühlt man sich da. Da lernt man, da gibt es noch einiges Potenzial zu entwickeln. Ja? Und im ganzen Universum dreht sich alles nur darum, wie lernst du noch mehr zu lieben? Das ist alles, worum sich das ganze Jenseits dreht. Und wenn du ganz oben bist, dann geht's, wie bringst du es anderen bei? Das ist so ab der Hälfte. Ne?
Ja, vor allen Dingen, du bist ja auch gerade zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit der richtigen Technik auch. Stell dir mal vor, dass vor 200 Jahren oder so hätten wir gar nicht die Möglichkeit gehabt, diese Nachricht so zu verteilen. Und du hättest vielleicht auch nicht die Möglichkeit gehabt, diese vielen Bücher zu lesen. Und ja, wahrscheinlich ist gerade die Zeit gekommen, um genau in diesen Bereichen voranzuschreiten und den nächsten Bewusstseinszustand zu erreichen. Und du hast ja schon auch ein paar praktische Hilfen genannt. Auch wieder da meine Frage, mit all deiner Erfahrung, wie würdest du jemanden raten, da anzufangen, der sich für die Thematik interessiert?
Mal eine Entscheidung zu treffen, was will man eigentlich? Warum will man das erleben? Warum will man eine außerkörperliche Erfahrung induzieren? Warum will man einen luziden Zustand induzieren? Oder warum will man auf irgendwelchen Substanzen irgendwas erleben, in einem Trip oder so? Warum will man das? Ja, weil das ist der erste Schritt. Wenn man sich diese Antwort darauf gibt, dann erkennst du das Motiv dahinter. Und das Motiv ist das, was dich über etwas über dich gezeigt, über dich selbst. Ja. Bei mir damals war es das Motiv, ich wollte, weil ich mich erinnert habe, dass meine Kindheit Standard war, ich wollte einfach nur wieder der werden, der ich bin. Und das können, was ich immer konnte. Und meine Beschränkungen, die mein Gehirn mir vorgaukelt, einfach aufheben. Das war mein Motiv. Also ich könnte sagen, das Motiv der Wahrheit für mich. Ja? Der andere sagt, ich will flüchten, weil die Welt ist ja so kacke. Dann sage ich, oh, dann soll man es lieber sein lassen. Weil da muss man lernen, hier klarzukommen, alles zu lieben. Und wenn man damit zufrieden ist mit sich selbst, dann ist das ein Upgrade von sich selbst. Und alles andere ist der Grund, warum du da bist. Zu lernen, mit sich selbst, mit anderen klarzukommen. Ja? Und deswegen ist das Motiv eines der ersten Punkte, die man herausfinden muss, weil es ist eine Bewusstseinsarbeit. Es ist eine Erfahrung, die man macht, die etwas über einen zeigt. Und das Erste, was die Erfahrung zeigt, ist dein Motiv. Warum du das tust. Und wenn du mit deinem Motiv im Reinen bist, wenn du merkst, okay, das ist kein Ego-Motiv, es ist ein Motiv, zum Beispiel, eine meiner Motive noch war es, dass ich durch meine Erfahrungen anderen Menschen über den Tellerrand hinausblicken lassen möchte, dass ich ihnen helfe und ihnen Möglichkeiten zeige, was geht mit Bewusstsein, was man mit seinem Bewusstsein anstellen kann, damit man sich denkt, so, boah, krass, das will ich auch, weil das ist das, was ich eigentlich kann und das ist das, was ich bin. Ja. Das war auch ein Motiv von mir. Das war also, die Motive, die ich hatte, waren keine Ego-Motive, es waren Motive, die vielleicht vom Bewusstsein selbst für sich selbst gemacht sind, damit sie einen Dienst an den Menschen dienen. Und deswegen durfte ich sehr viel Erfahrung machen, über Tausende in diese Richtung. Und auch viele Ayahuasca-Sessions, ich glaube mittlerweile über 400 oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Es sind auf jeden Fall genug in verschiedenen Varianten und Dosierungen. Also ich habe von viel erlebt in verschiedenen Ebenen, was Bewusstsein angeht. Ja. Und ja, da geht was. Und man denkt so, der hat was erlebt. Ich kann jetzt sagen, ich habe noch keine Ahnung von dem, was wirklich abgeht.
Das Gute ist ja, dass du getrennt hast zwischen innerer Arbeit und äußerer Arbeit. Und Ayahuasca kann man zum Beispiel halt auch als äußere Arbeit sehen und ergänzend benutzen. Und auch wieder hier der Spruch, das eine tun und das andere nicht lassen. Mhm. Also das ist sozusagen ein Add-on, ne? Also diese Ayahuasca-Sessions, die sind jetzt nicht die Lösung für Themen im Inneren oder für Sachen, die im Bewusstsein, im Inneren stecken. Aber damit kann man halt auch diverse Erfahrungen machen. Ist das so, geht das so in die richtige Richtung?
Es ist unterschiedlich. Ich glaube, dass im Grunde tun solche Substanzen nichts anderes wie gefiltert im Gehirn weg. Ja. Mhm. Dass man erlebt einfach das, was ist. Und das Ding ist, wenn man halt mit seiner Psyche ein bisschen daneben ist, dann erlebst du halt immer wieder denselben Loop. Da kannst du noch so viel meditieren und noch so viele Substanzen nehmen. Ich kenne manche, die haben schon hunderte Erfahrungen gemacht und sind immer noch beim Kratzen von irgendwelchen Themen in der Kindheit und haben noch nie was richtiges Krasses erlebt. Und manche erleben bei der ersten Erfahrung die ultimative Ich-Auflösung mit keine Ahnung was. Also es ist wirklich sehr individuell und ich glaube, es zeigt genau das, was du gerade erleben sollst. Deswegen in der Position würde ich sagen, aus meiner jetzigen Erfahrung, man muss sich nur von seinem Gefühl treiben lassen, für wen, was, wann die richtige Zeit ist. Ob das ein Buch ist, ob das Meditation ist, ob das in so einem Videokurs ist, ob das eine Ayahuasca-Session ist. Wenn man auf sein Herz hört und auf seine Intuition, dann ist man immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten und macht gerade die richtige Erfahrung. Und dann kommt man drauf, oh, es ist schon alles vollkommen. Ich muss eigentlich gar nichts tun, weil ich bin schon ein Teil dieses Organismus und ich tue schon genau das, was jetzt zu tun ist. Und wenn man sich schlecht fühlt, dann weißt du, du arbeitest gegen den Wind. Und sonst hörst du auf dieses Gefühl, dann fließt du mit dem Wind. Dann ist alles einfach und simpel. Ja. Und das ist, glaube ich, eines der Künste im Leben, zu lernen, mit dem Universum zusammenzuarbeiten und sich treiben zu lassen von diesem Fluss des Lebens und diesen Widerstand, den der Verstand erzeugt, loszulassen.
Ja.
Ja, um deine Frage zurückzukommen, wo fängt man an? Also bei der Entscheidung, beim Motiv, das Motiv herausfinden. Und wenn man mit dem Motiv im Reinen ist, im Klaren ist, dann mit Beschäftigung damit herausfinden, was ist für mich die beste Erfahrung, die ich machen möchte. Ob das Ayahuasca ist oder ob das DMT ist oder also dasselbe oder ob das ein Kurs ist oder Meditation oder luzides Träumen, außerkörperliche Erfahrungen. Einfach dann vielleicht Bücher drüber lesen, Videokurse drüber schauen, Academies dazu besuchen. Es gibt für alles schon in der heutigen Zeit viele Möglichkeiten, wo man das lernen kann, professionell lernen. Zum Beispiel für Astrallessen haben wir so eine Astrallessen Academy gemacht mit über 100 Stunden Videomaterial. Und es gibt kaum einen, der bis jetzt in der Academy noch das nicht erlebt hat. Also es wirkt sehr gut. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Und dann sich einfach von seiner Intuition treiben lassen, wohin mich diese Entscheidung, ja, ich will es erleben, ich will mich auf diese Reise begehen, diese Erfahrung, wird man eh getrieben. Zu dem Kurs, zu dem Buch, zu der Erfahrung und dann geht sie von selber. Und dann muss man sich nur mit einer Sache bewusst werden und zwar das Thema mit der Energie. Weil Energie ist der Faktor, wie schnell das in dein Leben kommt. Und das ist wie Sportart. Wenn man Sportart machen will, dann gibt es manche, die setzen sich hin und glauben, die kaufen sich ein super Mountainbike und glauben, die sind jetzt der ultimative Rennfahrer und können dann durch alle möglichen Hügel springen und brechen sich gleich mal alle Knochen. Ja. Oder sie gehen ins Fitnesscenter und trainieren mal eine halbe Stunde und merken, die 100 Kilo kann ich noch gar nicht stemmen. Ja. Ob das luzides Träumen ist, außerkörperliche Erfahrungen oder erweiterte Bewusstseinszustände mit Substanzen, nichts anderes wie Energie. Wie oft praktiziert man es? Wie viel Information bringt man in sein Gehirn rein? Wie viel Geld investiert man in die Sache? Das ist alles. Das Universum ist ganz einfach. Es ist ein Spiel. Es sagt so, lieber Marco, wenn alles das, was du den ganzen Tag denkst, wenn ich dir das alles manifestiere, dann lebst du ziemlich schnell in einer Hölle. Und diese Hölle ändert sich ziemlich oft. Wenn ich mir ansehe, was du alles denkst oder der Mensch allgemein über alles denkt. Ne? Deswegen hat das Universum für sich selbst ein Filtersystem produziert, ein System, welches sagt, ich erfülle dir nicht jeden Wunsch, sondern nur den, den du wirklich willst. Und woran erkenne ich das? Indem ich sehe, wie viel du über eine Sache nachdenkst, indem ich sehe, wie besessen du fast von einer Sache bist, wie viel Energie du investierst in die Sache, wie viel Zeit, wie viel Liebe, wie viel Engagement, vielleicht wie viel du anderen was darüber beibringst. Und wenn ich merke, du nimmst 50% deiner Zeit, die du am Tag hast, und machst das zu deinem Leben, okay, dann kriegst du den dementsprechenden Output. Denn Input ist Output. Gott ist nichts anderes wie Google. Du suchst und Gott gibt dir Ergebnisse. Also du denkst und Gott manifestiert für dich. Aber das Google, was es ausspuckt, basiert natürlich auf dem, wie fein du deinen Input gibst, wie klar du das, was du willst, definierst. Und viele tun einfach Dinge, 2-3 Mal, klappt nicht und dann lassen sie es sein. Dann sagt das Universum, okay, der hat es aber eh nicht verdient. Weil so wird das nichts.
Das, glaube ich, kann ja so gut wie jeder bestätigen. Und wieder mal habe ich dich dabei erwischt, wie du ein Riesenthema schaffst, Thema Manifestieren und Universum in ein paar Sätzen zu erklären und auch wieder logisch. Ne? Also ist gerade wieder der Filter, den du da gerade beschrieben hast, der macht ja auch total Sinn. Also man merkt ja auch, das Ganze ist auch sehr wohlwollend, wenn man's weiß und wenn man richtig damit umgeht.
Ja, das stimmt. Ich habe zu diesen ganzen Themen, zum Beispiel zum Thema Manifestation, schon mehrere Seminare gehalten, die mehrere Tage dauern. Das ist alles in unserer Meditation Academy, in die ganzen Aufzeichnungen. Aber es ist halt auch ein Riesenthema, wenn man das versteht, wie das Konstrukt funktioniert, wie das Universum funktioniert, wie die Individualität aufgebaut ist. Haben wir im letzten Video darüber gesprochen, zumindest grob. Und dann halt, was für Welten es gibt. Dann kommt man drauf, alter Schwede, wir sind in einer Riesensuppe. Und in jedem Moment tun wir mit unseren Gedanken würzen. Und es schmeckt ja immer anders. Es fühlt sich immer anders an. Also es steht dann noch in dem Buch drauf, dass eines der größten Geheimnisse des Lebens ist, alles ist ein Zustand. Aber das ist nicht einfach nur ein Satz. Den muss man sacken lassen und wirklich verstehen, dass Zustand alles ist, was alles erschafft. Die äußere Welt basiert auf dem kollektiven Zustand. Das Kollektiv, den Zustand, in dem man sich befindet, wird dementsprechend die Politiker lenken und alles und das System verändern. Unsere innere Welt, wie wir uns fühlen, und basiert auf dem, wie wir uns fühlen. Was für einen Zustand haben wir? Wir haben im letzten Video viel darüber geredet. Also ist alles aus das Universum, ist alles ein Zustand und die ganze Suppe von allen Welten und Materien ist nichts anderes wie Zustand. Und der Suppe kocht und weißt du, was die Suppe sagt? Ist wurscht. Es ist ein Wald. Da darf alles sein. Da darf jeder sein, wie er will. Da darf jeder fühlen, was er will. Ich bin nur der, der für alle kocht. Du willst das erleben? Kein Problem. Ich bringe dir jemanden, der dir das macht. Ja? Und dann fühlst du es. Ja? Und dann kannst du es erleben. Ja? Das heißt, das Universum ist nichts anderes wie ein Vater, der sagt, liebe Kinder, ich erfülle euch jeden verdammten Wunsch. Ja? Arbeiten wir zusammen, tanzen wir zusammen.
Ja. 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 Was ich sagen wollte, in die positive, in die negative Richtung.
Natürlich.
Wo man eben den Fokus legt.
Du hast gesagt, jeden verdammten Wunsch.
Ja, ja, ja.
Das ist eine Batterie plus und minus und du darfst dazwischen tun, was du willst. Ja,
ja. Ja, das heißt also auch beispielsweise Menschen, die ja einfach negativ eingestellt und sind so, ah, das ist schon meiner Mutter ging es schon so, meinem Uroma ging es schon so und dieses es ist eigentlich so, es lässt auch dieses Opferverhalten nicht wirklich zu, weil man ja das auch selber kreiert auf eine gewisse Art und Weise, ne? Also das ist ja auch wieder der Punkt, wo du gesagt hast, dass man zum Kapitän wird seiner verschiedenen Bereiche.
Ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben, ich suche das mal kurz raus. Das ist für mich eines der wichtigsten Zitate, die überhaupt existieren. Ja. Ich glaube, hier ist es jetzt genau da. Pass auf. Und zwar lautet das, das erste Zitat ist: Jeder Gedanke und jede Idee, die irgendeine Form der Begrenzung oder angstbasierten Manipulation in sich trägt, ist ein Denkfehler. Mhm. Ja? Das muss man mal verstehen. Ja? Das hilft einem ein bisschen mehr bewusster zu werden über Gedanken und Gedankenfehler. Im Grunde ist alles Gedankenmuster und Gedankenfehler. Und jetzt kommt für mich so Number One Zitat ever, ever, ever. Weil dieses Zitat beschreibt nicht nur den Menschen sehr gut, es beschreibt jedes Lebewesen im kompletten Jenseits sehr gut. Anhaftung an die Vergangenheit ist eine Krankheit, von der sowohl die Lebenden als auch die Toten betroffen sind.
Ja.
Weil das ist das, was der Mensch tut, wenn er stirbt. Er hält noch an irgendwelchen Dingen fest oder an der Vergangenheit oder jetzt im Zustand hält man noch an irgendwelchen Themen fest, die in der Außenwelt sind, die was auch immer. Das ist einfach für mich eine Krankheit, an der Vergangenheit festzuhalten, weil das zeigt nicht, dass wir an der Vergangenheit festhalten, sondern dass wir am Ego festhalten. Das Ego ist das, was an dem, was geschehen ist, festhält. Und solange wir uns nicht lösen können, können wir nicht in das Jetzt hinein. Können wir nicht in den Moment hinein, weil was geschieht, wenn wir im Jetzt sind, im Moment, und uns loskoppeln von der Vergangenheit und von Anhaftungen an jegliche Form von Beschränkungen und Glaubenssätzen und Mustern und alles, was wir erlebt haben.
Wir haben absoluten Neustart auch, ne?
Nicht Neustart, du erlebst dich einfach als der du wirklich bist und lebst als der du wirklich bist. Von einem Moment zum anderen. Da bedarf es keine Vergangenheit mehr. Da bedarf es nur das, was jetzt ist. Und alles andere spielt keine Rolle, weil es keine Rolle spielt. Ja,
ja, ich das ist jetzt nicht nur ein Interview, sondern auch eine kleine Therapiestunde. Ja, vor allem eine kleine Lehrstunde, besser gesagt. Ich denke mir, viele Leute beneiden mich jetzt darum, mit dir darüber sprechen zu können. Aber dafür machen wir es ja auch, dass die anderen daran teilnehmen können, vor allen Dingen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will jetzt mal, habe ich jetzt so für mich geklärt. Ich möchte einfach mal Themen auflösen. Ich möchte vorankommen in meinem Leben. Ich möchte vielleicht auch Dinge sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich möchte gerne das Lieben lernen und vor allen Dingen das Feiern. Und der sagt so, ja, ich brauche aber Starthilfe, ja. Was macht er dann jetzt? Wie sieht so eine typische Starthilfe aus?
Okay, lieben und feiern. Okay, fangen wir ganz simpel an. Also, es ist Interview, das heißt, ich muss mich auf die Essenz reduzieren. Was man kann anfangen, ein Weltbild zu integrieren. Weil Weltbild löscht viele Sachen aus. Und zwar, ich würde am Anfang das Weltbild integrieren, wow, alles ist so schön. Es ist gerade eben jetzt alles so schön. Und ich finde es schön. Und weil es so schön ist, wow, es wird immer schöner. Dieses Muster zu nehmen und sich zu loopen. Also wirklich ein Armband zu nehmen und immer wenn man hinschaut, ich habe früher nie eine Uhr gehabt, jetzt habe ich eine Uhr, weil die Uhr habe ich gekoppelt, nicht weil ich sie schaue, wie spät es ist, sondern die Uhr sagt mir, aber immer wenn ich zur Uhr schaue, oh, es ist wieder so schön. Und dann schaue ich mich um, wow, es ist wieder so schön. Wow, die Sonne scheint. Es ist so schön, das mit dir zu reden. Es ist so schön, du siehst so gut aus. Es ist alles perfekt. Dieser Augenblick ist wunderschön. Ja? Wenn man das öfter macht, dann gibt es so eine Schwelle. 70%, kommst du drüber. Also ab 50 wird schon schön. Und ab 70 ist es schön. Weil dann stehst du auf und denkst so, boah, ich atme. Boah, dieses Gefühl zu atmen. Es ist einfach schön. Ich liebe es. Es drückt einfach das Leben aus. Und dann machst du deine Augen auf und dann siehst du das Zimmer an und denkst so, wow, was für ein schönes Zimmer. Vielleicht siehst du deine Freundin, boah, was für eine schöne Frau das ist. Ja? Und dann gehst du in das Badezimmer und denkst so, boah, im Spiegel, Alter, wie schön bist du denn, ey. Und dann fängt es an, dass das Routine wird. Dein Gehirn programmiert sich um. Und irgendwie siehst du dann den anderen, es ist schön. Und du läufst nicht mehr durch die Natur und denkst so, ja, ich gehe spazieren, sondern wow, was für ein schöner Baum. Wow, was wie schön die Sonne durch die Blätter scheint und sich spiegelt und reflektiert und jetzt in meine Augen hineinscheint. Wie schön dieser Augenblick gerade ist. Was für ein Geschenk, ein wunderschönes Geschenk. Und dann schaust du zum nächsten Baum und denkst so, Alter, wie schön der ist. Ja? Und dann siehst du andere Menschen, die entgegenlaufen und denkst so, wow, wie schön das ist, dass ich nicht alleine in diesem Wald bin. Und wie schön die aussehen. Und das loopst du die ganze Zeit. Und das ist ein Virus, dem sollte man sich integrieren. Ein good Virus. Und wenn der mal ausschlägt, wenn der mal so richtig in Fahrt gekommen ist, dann wird das Leben richtig schön. Ja? Weil ab 70% oder so, ab 80% wandelt sich dieser Virus um. Er wandelt sich um in, wow, ich liebe es, weil es so schön ist. Es ist so schön und deswegen liebe ich es so sehr. Und dann läufst du durch die Welt und fängst an, nicht nur alles schön zu finden, sondern du fängst an, alles zu lieben. Und die Uhr erinnert mich, wow, es ist schon wieder so schön und ich liebe diese Uhr. Und schaust du nach vorne, wow, und ich liebe diesen Bildschirm und ich liebe diese Kamera. Und du liebst alles. Ja, du fängst an, alles zu lieben. Jeden, alles und so weiter. Und das muss immer mehr werden. 10%, 20%, 50%. Wenn das auf 70% ist, alter Schwede, dann stehst du auf und du bist in der totalen Glückseligkeit. Du liebst, ja. Und wenn man, das ist, ich würde sogar sagen, das ist der harte Weg. Das ist der Weg des Verstandes. Der einfache Weg, obwohl es paradox ist, weil es doch auch der harte Weg ist, aber eigentlich doch der einfachste, ist der Weg, einfach sich von seinem Verstand zu entkoppeln und in dem Moment einfach aufzuwachen, zu realisieren, dass du einfach existierst. Dass du jetzt schon vollkommen bist, wunderschön bist und dass du die totale Liebe manifestiert bist. Also einfach loslassen, sterben, in dem Moment sterben. Wenn man das tut, dann umgeht man den Prozess, seinen Verstand darauf zu konditionieren, alles zu lieben. Man, das bringt dich ins positive Ego, ist super. Und hält dich auch dort, wenn man es konditioniert hat. Das andere ist, puff, und du bist sofort da. Aber in der totalen Liebe, die auf 100% ist und die immer mehr wird. Aber der Verstand ist dann leider immer noch da. Wenn man aufhört zu meditieren, bringt sie wieder zurück. Und deswegen ist der Weg, beides zu machen, ein sehr guter Weg. Was ich noch empfehlen kann, ist eine Technik, die ich mitgeben möchte, die maßgeblichen Einfluss darauf hat, auf den Zustand, in dem man sich befindet. Wir haben im letzten Video schon darüber gesprochen. Ich möchte jetzt ein bisschen vorgreifen. Und zwar ist es so, dass viele meditieren. Und Meditation ist klar, ist wie eine Waschmaschine, der Verstand kaut die ganze Zeit welche Gedanken, also die Wäsche, und die loopt dann, ne? Und manchmal im Schleudergang, manchmal auf Sofa, und natürlich mit gewissen Grad, es wird auch heiß im Kopf, ne? Und deswegen müssen wir schlafen, muss zu kühlen. Aber im Grunde muss die Waschmaschine nicht laufen, denn solange die Waschmaschine läuft, bist du halt im Verstand. Ne? Und es ist, Meditieren hilft manchen, den Schleudergang ein bisschen zurückzufahren. Und deswegen fühlt man diese Energie. Aber es ist nicht zwingend die Lösung aller Probleme. Weil man muss es immer wieder tun, damit man sich dann dort halten kann. Weil der Verstand halt immer noch klebt, wie so ein Kaugummi. Deswegen haben wir im ersten Video viel über den Verstand geredet, dass man lernt, den zu kontrollieren und ihn loszulassen, ja, das Werkzeug zu benutzen. Also ich habe auch ein Handy, aber ich muss nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen. Ja, es ist ein Handy. Und viele, das zeigt ja den Menschen, ne, die ganze Zeit irgendwas tippen. Ne? Ja, das zeigt halt, dass du gefangen bist im Verstand. Deswegen sind wir auch beherrscht vom Taschenrechner, weil der beherrscht dich. Also ich habe oft tagelang mein Handy, so weißt du, tagelang mein Handy nicht eingeschaltet. Warum? Es ist mein Werkzeug. Wenn ich es brauche, schalte ich es ein. Und wenn ich jetzt Bock habe, dass ich in WhatsApp gehe, dann gehe ich rein. Muss eine Woche nicht mal drin sein. Aber viele denken sich, ich muss alle 10 Minuten nachschauen, wer mir geschrieben hat. Das heißt, du bist vom Verstand gelenkt und nicht von dir. Du musst den Verstand lenken lassen. Du kontrollierst, wann du da reingehst. Hast du auch gefangen in einem System. Also nicht du, sondern jeder von uns. Ne? Dein einziger Klingelton, den ich hier habe, ist, jede Stunde macht's Klangschalen-Ding. Und das macht wieder so, ach, es ist wieder alles so schön. Und ich liebe es. Ja? Und das ist der Moment, wo ich dann wieder realisiere, komm wieder zurück ins Jetzt. Komm in den Zustand des Seins. Halte nicht fest an welchen Dingen. Bleib da. Und gleichzeitig ist es jede Stunde, das ist das auf die Technik, auf die ich gleich zu sprechen komme, jede Stunde, also nicht immer, aber ich habe so meine Phasen, da meditiere ich jede Stunde 7 Minuten. Denn es ist, ich habe viel meditiert, also ich habe 6 Stunden am Tag meditiert mit verschiedenen Varianten und alles. Aber es gibt eine Sache, die ich probiert habe, die unglaublichen Einfluss hat. Und zwar, du stehst auf und jede Stunde, solange du wach bist, meditierst du 7 Minuten und versuchst, die Infinity-Meditation zu machen. Ja? Also zu meditieren und eins zu werden mit dem Sein. Ja, und die Methode geht so, man steht auf und macht sich so eine Art Wecker, der jede Stunde läuft. Ich habe eine App, die nennt sich Mindfulness und die macht jede Stunde diese Klangschale. Auf der einen Seite macht sie, wow, es ist wieder alles so schön und deswegen liebe ich alles und ich liebe es. Und gleichzeitig ist es mein Signal, jetzt meditieren zu gehen. Und dann setze ich mich hin und meditiere und mache die Infinity-Meditation, von der wir am Anfang gesprochen haben und versuche wieder eins zu werden mit dem Sein. Und stell mir einen Timer auf 7 Minuten. Und meditiere dann 7 Minuten und dann wieder normal, normalen Alltag. Und sozusagen in eine Stunde geht's dann wieder weiter, ne? Und dann ist das Spannende, wenn man das macht, merkt man schon am Ende des Tages, wie du in einen anderen Zustand ins Bett gehst. Mit einer anderen Energie, mit einer anderen Kreativität. Ab dem zweiten, spätestens ab dem dritten Tag läuft die Party. Dann fängt es an, dass man in jeder Meditation was erlebt, von Inspiration, von was auch immer das ist, von ultimativer Kreativität und so weiter. Und dann ab dem vierten Tag fange ich dann an, dann macht es dir nichts mehr, dann bist du schon in einer Gewohnheit. Dann fängt man an, diese 7 Minuten auf 10 hochzufahren. Und dann wird's interessant, wenn man dann 10 Minuten meditiert, also wirklich jede Stunde 10 Minuten, weil dann, bei normaler Meditation hat man so diese Peak und dann geht's runter und am Abend vielleicht nochmal. Aber es geht halt runter. Und man muss sich dann immer hochkämpfen. Meditiert man aber, und man ist halt am Grunde immer im selben Ding. Oder vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wenn man jede Stunde mal sich runterbringt, dann passiert Folgendes, diese Welle kann nicht mehr höher schlagen. Die Welle des Verstandes nenne ich das. Sie kann nicht mehr höher kommen, weil mit jeder Stunde bringst du sie passiv runter. Und ab dem dritten Tag ist sie in diesem unteren Bereich und kann gar nicht mehr hoch, weil sie weiß, ich werde gleich wieder runtergezogen. Und das Universum hat ein ganz einfaches Konstrukt und sagt, ich verbrauche keine Energie und ich verschwende nicht unnötige Energie. Und wenn jemand dagegen arbeitet, also du tust dagegen arbeiten, dann kommt es der Verstand und sagt, das ist mir anstrengend, meinen Verstand hochzufahren, weil ich immer wieder geblockt werde. Deswegen fahre ich gar nicht mehr hoch. Und dann wird es richtig interessant. Und dann fängt es nämlich an, dadurch, dass man den ganzen Tag meditiert, dass man einen anderen Melatonin- und Serotonin-Haushalt bekommt. Und wenn man dann noch vorm Schlafen gehen meditiert oder in der Früh meditiert oder in der Nacht meditiert, dann produziert man zusätzlich körpereigenes DMT und ab dem 4., 5. Tag wird es so sein, dass man die Augen zumacht und du hast einen astralen, luziden Traum, einen Jenseitskontakt oder irgendwas Krasses. Und das kann man dann ja weitertreiben, ne? Und das wird dann noch interessanter. Wenn man dann noch kreativer ist, dann erhöht man die 10 Minuten auf 15. Und ich habe es dann sogar mal gemacht mit einer Stunde. Das heißt, du hast eine Stunde, wo du meditierst später, dann hast du eine Stunde Freizeit, dann wieder Stunde meditieren, Stunde Freizeit, Stunde meditieren. Auch in der Nacht, du schläfst eine Stunde, meditierst eine Stunde, schläfst eine Stunde, meditierst eine Stunde. Und dann bringst du dein Melatonin, Serotonin, Haushalt so durcheinander, dass du nur noch körpereigenes DMT produzierst. Und dann erlebst du am Tag die ärgsten Dinge, wo andere Substanzen nehmen und den ultimativen Trip haben, erlebst du am Tag im normalen Wachzustand und das ist dein Alltag. Ja. Das ist so meine Erkenntnis aus vielen Jahren Bewusstseinsforschung, mit welcher Methode man sich selbst und seinen Verstand, sehr einfach Verstand runterfährt, seine Kreativität hochfährt und die mystischen Erfahrungen aktiviert.
Ja, vielen Dank, dass du im zweiten Teil uns da mitgenommen hast in die Außenwelt und das Ganze mal so dargestellt hast. Ich freue mich auf nächsten Teil mit dir und ja, vielen Dank, dass du auch wieder diese sehr komplizierten Sachverhalte, vielleicht sind sie gar nicht so kompliziert, aber du schaffst es, sie klar und deutlich darzulegen, für uns vorbereitet hast und ja, vielen Dank dafür.
Ja, lieben gerne wieder. Das waren auch jetzt, was das Thema äußere Bewusstseinszustände angeht oder Möglichkeiten, auch nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich habe trotzdem versucht, halt das so einfach wie möglich rüberzubringen, wie du sagst, dass man eine Art Weg findet, was man tun kann, wenn man sagt, man geht diesen Weg. Und ich empfehle mal, beide Wege zu gehen, den Weg der inneren und den Weg der äußeren. Und dann trifft sich das in der Mitte und dann hat man einen guten, schnellen, einfachen Weg, mit jedem Tag noch bewusster zu werden. Und das ist das Erwachen der Menschheit.
Danke für deine Zeit, Marco.
Ich danke.